In der Bibel begegnet Jesus viele unterschiedliche Menschen. Und wir erleben es auch mal, dass er mit seiner Mutter, zum Beispiel in Johannes 2, eine ungewöhnliche Begegnung hat. Wir erleben es ganz selten, dass mal seine leiblichen Geschwister, das ist natürlich immer eine Auslegungssache, was sind seine leiblichen Geschwister, aber er hatte ja oder hat ja eine leibliche Mutter, als er hier zur Welt kam, die Maria, und auch einen Papa, den Josef. Und wir wissen aus der Bibel, dass Maria und Josef noch mehr Kinder hatten. Und in Johannes 7, Vers 1 bis 9, beschreibt Johannes, dass seine leiblichen Brüder mal zu ihm gekommen sind. Also es passiert nicht oft, dass er da Begegnungen hatte. Da beschreibt Johannes in 9 Versen, wie das war und was sie von ihm, wie sie mit ihm gesprochen haben. Und ich möchte uns das mal vorlesen. Da steht: Danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Brüder die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu werden. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie. Denn ich bezeuge vor ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Um den Text etwas besser einordnen zu können, würde ich euch gerne so ein bisschen Hintergrundinfos geben. Hintergrundinfos, die helfen so ein ganz klein wenig, dass man das eine oder andere besser versteht. Zum einen, was ist das Laubhüttenfest? Dieses Laubhüttenfest ist das Fest, wo die Juden gefeiert haben, als sie damals aus Ägypten ausgezogen sind. Also nicht zu verwechseln mit dem Passa-Lamm, mit dem Passa-Fest, sondern mit dem Laubhüttenfest, dieser Auszug aus Ägypten. Also das bewusste Herausziehen aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Und dieses Fest war aus dem Grund besonders, oder ich würde es vergleichen damit, also Vergleiche sind ja immer auch schwammig, aber ich würde trotzdem gerne den Vergleich nehmen. Ich habe vor kurzem einen Film angeguckt und da wurde einer nach langer, langer Zeit aus dem Gefängnis entlassen. Man hat bewusst gezeigt, wie es ihm auf diesem Weg erging, wie er seine Kleider abgegeben hat, seine alten Kleider wieder bekommen hat. Und dann der große Moment, wo das Tor oder die Tür aufgegangen ist und er in der Freiheit stand. War ein bisschen makaber, dieses Gefängnis war in der Wüste. Er stand dann also quasi in der Wüste, aber er war frei. Und darum geht es mir in diesem Vergleich. So ähnlich wird es, muss es den Juden auch gegangen sein. Sie waren nun frei und Gott hat zu ihnen gesagt: Geht Richtung Kanaan. Dort ist Freiheit für euch, dort könnt ihr wirklich leben. Und diese Freiheit, diesen Freiheitsweg, sich da aufzumachen in die Freiheit, in ein neues Land, das sollt ihr feiern. Das ist das Laubhüttenfest, wie wir das in Deutsch sagen würden. Und die Israeliten haben dieses Laubhüttenfest so gefeiert, indem sie nach Jerusalem, nach Judäa gezogen sind. Und jetzt kommt schon meine zweite Erklärung, einfach für all diejenigen, die es nicht mehr ganz so auf dem Schirm haben, so wie ich auch. Israel kann man ungefähr mit einer Handfläche vergleichen. Oben ist Galiläa, in der Mitte der Handfläche ist Samarien und unten ist Judäa. Also wer eine, so wie ich, noch eine Bibel mit Buchstaben und wirklichen Blättern dabei hat, der kann ja mal gucken in seiner Bibel, ob es vorne oder hinten irgendwo Karten gibt. Also in meiner Bibel gibt es das leider nicht. Aber so kann man sich das erklären. In der Mitte ist Samarien. Das heißt, in Galiläa ist man dann über den Jordan im fremden Land runter und wieder nach Judäa. Man ist nicht nach Samarien durchgereist. Und seine leiblichen Brüder sprechen ihn nun an, die wohl auch in Galiläa gelebt haben mit der Familie und haben ihn wohl aufgefordert, zu diesem besonderen Fest, zu diesem Laubhüttenfest nach Jerusalem zum Tempel zu ziehen. Und dort gibt es einige Psalmen im Alten Testament, die die Israeliten auf diesem Weg singend gebetet haben. Also ganz interessant, die haben dieses Fest, wo sie dorthin gezogen sind, nach Jerusalem, schon auf dem Weg vorbereitet. Ich weiß nicht, was ihr macht, wenn ihr eure Familien besucht. Also wenn ihr sozusagen zu einem Familienfest reist. Keine Ahnung, was ihr auf diesem Weg macht. Zieht ihr nochmal die Krawatte gerade oder guckt ihr in den Spiegel, dass das Hemd gut sitzt oder vielleicht auch, sorry Frauen, der Lippenstift oder Lidschatten oder so. Gell? Also was macht man auf dem Weg dorthin, wenn man die Verwandtschaft wieder trifft? Man will ja, also so war das bei uns, als ich Kind war, man hat uns eingekleidet. Ich habe ja noch einen Bruder, also einen leiblichen Bruder und eine leibliche Schwester. Meine Schwester ist leider schon 1996 gestorben an Brustkrebs, aber mein Bruder lebt noch. Und so hatten wir uns also hinten erstmal in den alten VW-Bus, in den alten VW-Käfer reingequatscht, uns drei. Und dann hat man aber immer noch geguckt, dass wir auch möglichst gut aussehen. Also das muss ja was hermachen, wenn wir dorthin kommen. Also das hat also die Familie Eberhard mit ihren Kindern gemacht, als sie dort auf dem Weg war. Bin ich so ehrlich, gebe ich zu. Mein Vater ist ja viel später zum Glauben gekommen. Das war so, kann ich euch eigentlich ganz genau sagen, das war 1982, da ist er also zum Glauben gekommen. Und davor, als wir dort noch alle miteinander zu Hause waren, ging es darum, sind die Schuhe sauber, sitzen die Schnürsenkel, hängt das Hemd irgendwie. Irgendeiner hatte immer irgendeine Welle in seinem Haar drin, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man morgens aufwacht, in den Spiegel schaut. Also, das war der Gang und Gäbe. Und die Israeliten, die haben was völlig anderes gemacht, die haben auf dem Weg dorthin, haben die Lieder gesungen. Lieder, um dieses Fest zu begehen. Und das war im Volk verankert. Also, dass da jetzt jemand gesagt hat, naja, komm, also, ihr könnt ja alle gehen, aber ich habe da jetzt keine Lust dazu. Da war so ein, ich nenne das mal, man kann das auch anders formulieren, da war so ein moralischer Druck da, dass das ganze Volk Israel zu diesem Fest gezogen ist. Und dass das ganze Volk Israel dorthin zieht, das wollte Gott. Also Gott wollte, dass die Israeliten dorthin ziehen, um daran zu denken, was Gott Großes getan hat. Also es wäre ungefähr so, wie wenn wir als Schweizer und Wahlschweizer den Auftrag hätten, an Ostern an eine gewisse Stelle zu pilgern oder in die Kirche zu pilgern oder und an Weihnachten und an Pfingsten. Also an diesen großen Festen, wenn wir dort eben hinpilgern würden und es wäre im Volk verankert. Was noch verankert ist, um das mal vorne wegzunehmen, das sind die freien Tage. Die sind verankert. Also wenn wir an Ostern denken, da gibt es ja nicht nur den Ostersonntag, sondern es gibt den Ostersamstag, eigentlich schon den Karfreitag, Gründonnerstag und dann geht es ja bis Ostermontag. Und was die Menschen daraus machen, ich sage es mal ganz platt, ob sie sich jetzt ein Wohnmobil mieten und nach Timbuktu fahren oder ob sie das in einem Gottesdienst nochmal ganz neu angehen, das ihnen überlassen. Und genauso auch an Weihnachten und auch an Pfingsten. Wir haben an diesen Feiertagen nicht nur einen Gedenktag, sondern zwei. Und die Israeliten, das ist ja das Spannende, also es würde sich lohnen, Israelit vor 2000 Jahren zu sein, die hatten 7 Tage, um solche Feste zu feiern. Also das war eine richtig, richtig intensive Sache, wo im Volk Israel verankert war. Das war also fast unmöglich, das nicht zu begehen. Nun schickt sich Jesus an, und da sind wir schon mittendrin in der Geschichte. Ihr merkt also, die Predigt geht heute nicht so lang, sondern die Erklärung drumherum nimmt einiges in Anspruch. Und nun kommen also seine leiblichen Brüder von Maria, die Söhne, und sagen zu ihm, hey, du solltest da eigentlich auch hingehen. Und die haben sich gleich noch cool überlegt, wie können wir einen moralischen Druck auf unseren Bruder Jesus ausüben, dass der da auch wirklich hingeht. Denn sie merken ja, er ist jemand geworden, der sich von seinem Beruf, nämlich dem Zimmermann oder dem Schreiner, das war damals so ein bisschen gemischt, ein bisschen abgesondert hat und wo er gesagt hat, ich bin jetzt einer, der Wort Gottes verkündigt. Und für sie war klar, wenn unser Bruder Jesus da groß rauskommen will, dann muss der dahin, wo der Bär steppt. Also wo der Wolf tanzt oder wo die Hasen wirklich Haken schlagen. Also da muss er hin. Es kann also nicht sein, dass er da jetzt in der Provinz, jetzt muss man wissen, gell, Galiläa, das war so der Ort der Ungläubigen. Also wie das in der Schweiz ist, weiß ich nicht, habe ich mich noch nie so kundig gemacht. Aber in Deutschland kann man ungefähr so sagen, das evangelikale Gefälle geht von Süden nach Norden. Also je weiter nördlich, umso ungläubiger und je weiter südlich, so das fromme Württemberg. Genau. Und deswegen war auch klar, Judäa, das ist der geheiligte Ort. Also da muss man hin, da steht der Tempel in Galiläa. Naja, das sind so mehr die Ungläubigen. Das waren doch die, die vor der Makkabäerzeit sich eigene Anbetungsstätten mit irgendwelchen Götzen gebastelt haben. Die können ja nicht gläubig sein. Und so war also klar, die müssen da runterziehen und wenn du was werden willst, musst du in Jerusalem eine große Hausnummer sein. Das bringen ihm hier seine Brüder bei. Die sagen ihm, wie der Hase läuft. Und die bauen Druck auf. Und dann kommt Jesus zu ihnen und sagt, meine Zeit ist noch nicht da, nach Jerusalem zu gehen. Aber eure Zeit ist immer bereit. Mit diesem Satz reißt Jesus Tiefes an, ganz Tiefes an. Meine Zeit ist noch nicht da. Wir haben in Vers 1 gelesen, dass die Juden schon beschlossen haben, dass sie Jesus töten wollen. Und würde Jesus nach Jerusalem gehen, wäre auf jeden Fall klar, würden ihn, wenn sich die Lage günstig erweist, die Hohenpriester, die Priester, die Schriftgelehrten und vielleicht auch Teile des aufgewiegelten Volks nehmen und ihn steinigen oder ihn umbringen lassen. Für Jesus war der Gang, der Weg nach Jerusalem kein Gang, um da großartig in Erscheinung zu treten, sondern es war ein Todesgang. Und deswegen kann er zu seinen leiblichen Brüdern sagen, meine Zeit ist noch nicht da. Und wenn wir in die Bibel im Johannesevangelium weiterblättern würden, dann würden wir in Kapitel 8 zum Beispiel erleben, dass Jesus eine Ehebrecherin rettet. Wir würden sehen, dass Jesus noch gute und wichtige Dinge von seinem Vater erzählt. Die Ich Bin-Worte, ich bin das Licht der Welt. Wir würden in Kapitel 9 erleben, dass er jemand heilt, der blind geboren war. Wir würden erleben, dass er in Kapitel 10 über dieses geniale Beispiel des guten Hirten spricht. Und wir werden in Kapitel 11, Kapitel 12 erleben, dass Jesus seinen Freund Lazarus von den Toten auferweckt. Und ich mache einen größeren Sprung. Wir werden in Kapitel 15 erleben, welches geniale Beispiel er mit dem Weinstock und den Reben hält. Also sagt hier Jesus in einer Tiefe zu seinen Brüdern, zu uns: Meine Zeit ist noch nicht da. Ich werde noch nicht diesen Weg des Todes gehen nach Jerusalem. Nein, meine Zeit ist noch da, um den Menschen zu begegnen und ihnen Großes von meinem Vater zu zeigen. Und er entgegnet ihnen mit einem aber eure Zeit ist immer bereit. Ihr könnt jederzeit zu den besonderen Festen nach Jerusalem ziehen. Denn, und jetzt kommt die Begründung, denn die Welt kann euch nicht hassen. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wieso kann die Welt diese Ansammlung von Menschen, seine Brüder, nicht hassen? Für mich gibt es hier folgende Erklärung. Sie können sie nicht hassen, weil ja seine Brüder, seine Mutter und wer auch immer noch alles in diesen Verwandtschaftskreis hineinkürt, weil die ja ganz treu an diesen Festen des Alten Testamentes teilgenommen haben. Weil sie konform waren mit dem, was damals geglaubt wurde unter den Juden. Sie waren also konform in dem alttestamentlichen Glauben. Jesus haben sie gehasst, weil er Neues gebracht hat. Könnt ihr euch an das Beispiel erinnern, wo Jesus gesagt hat, man gießt doch nicht neuen Wein in alte Schläuche? Das war ein Beispiel an dieser Stelle, wo Jesus deutlich machen wollte, das, was ich euch bringe, mein Wort, ist nicht ein Wort, das sich eins zu eins mit dem deckt, was im Alten Testament steht, sondern ich nehme das, was im Alten Testament steht, und es wird für den neuen Bund umgewandelt. Matthäus 26, Vers 29 steht, es ist ein neuer Bund, den wir mit Gott geschlossen haben. Das heißt, Jesus transferiert das, was im Alten Testament steht, und es wird verwandelt für den neuen Bund, den Jesus mit uns schließt. Und deswegen hassen ihn die Juden, das jüdische Volk, also die Schriftgelehrten, die hohen Priester und die Pharisäer. Deswegen wollen sie ihn töten. Nun kann man das einfach so überlesen und sagen, ja gut, ja, das war ja gut für uns, dass Jesus gestorben ist. Wir können ja dann jetzt von seinem Tod durch die Vergebung profitieren. Nur mal ehrlich, dass jemand einen perfiden Plan schmiedet, dass jemand anders sterben soll, das findet keine Grundlage im Alten Testament. Nicht in meiner Bibel. Und deswegen hält sich Jesus fern und sagt, ich möchte noch nicht auf den Weg des Todes gehen. Und er stellt es deutlich heraus, dass seine eigenen leiblichen Geschwister nicht ihm vertrauen. Nein, sie können nicht glauben und nicht sehen, was er Großes in unsere Welt gebracht hat. Vers 5, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da ging ein eindeutiger Riss durch dieses Volk Israel, durch die Familie von Maria und Josef und durch alle Schichten, die es gab. Wer Jesus vertraut hat, wer gesehen hat, was er getan hat. Nehmen wir ein anderes bekanntes Beispiel, was da passiert ist. Ich lasse euch ein bisschen mal im Unklaren mit diesem kleinen Mann. Sorry, kleine Männer werden ganz groß vor Jesus. Aber mit diesem kleinen Mann auf seinem großen Baum, wo Jesus zu ihm kam und zu ihm gesagt hat, wisst ihr schon, wen ich meine? Zachäus, genau. Der ihn, wo sich Jesus zu ihm eingeladen hat zum Essen. Also Jesus hat nicht gefragt, du bist dein Kühlschrank voll, kann ich mal vorbeikommen? Sondern Jesus hat gesagt, mit dir esse ich heute. Bei dir esse ich heute. In dein Haus komme ich heute. Bei dir liege ich und esse ich. Das war für die religiöse Gesellschaft damals ein absolutes No-Go. Das wäre ungefähr so, wie wenn du ein Leben lang BMW gefahren bist, dann wirst du dir nie einen Mercedes kaufen. Das sind einfach zwei Welten dazwischen. Und so gäbe es noch viele andere Beispiele. Aber genauso müssen wir das hier sehen. Da war ein Schnitt da, da war das da, das klar war, entweder so oder so. Und Jesus hat diesem Zachäus eindeutig durch diesen Schritt, den er über diesen Graben gemacht hat, den ja die Juden gezogen haben, gezeigt, ich habe Interesse an dir und du darfst an das, was ich verkündige, du darfst an mich, du darfst an meinen Vater glauben. Und er hat es getan. Er hat es innerlich getan, Zachäus, und er hat es äußerlich getan, indem er seine Schulden zurückgezahlt hat. Indem ihm Glaube an Jesus wichtiger war wie Reichtum. Indem ihm Nähe Gottes wichtiger war wie Familie. Und wie Anerkennung im Volk. Er war danach bestimmt genauso verhasst wie vorher als Zöllner. Aber er hatte einen, der ihn geliebt hat, nämlich Jesus. Hier treffen wir auf diese Unterschiede. Auf diese Unterschiede, die uns auch passieren können als Gläubige. Nämlich, dass wir auf einmal einen imaginären Riss in unserer Familie, in unserer in unserer ganzen Peripherie von dem, was wir Clan nennen, passieren kann. Dass dort Menschen sind, die eben nicht an Jesus glauben und die uns in unserem engsten Familien- und Verwandtschaftskreis angreifen können. Wie standhaft sind wir? Jesus ist standhaft, weil er weiß, was er für einen Auftrag hat. Und er erlaubt seinen Brüdern in Vers 8, geht ihr hin zu diesem Fest. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Er wollte ganz bewusst, ich zeige nochmal meine Hand, er wollte ganz bewusst in diesem ungläubigen Streifen, wie es die hohen Priester, Pharisäer und Schriftgelehrten genannt haben, dort bleiben. Wir können uns natürlich fragen, warum wollte er dort bleiben? Eine Theorie von mir ist, ich denke, manches Mal ist es leichter für verzweifelte Menschen heranzukommen und ihnen den Glauben an Jesus zu bringen, wie selbstgerechte und selbstsatte Menschen, die irgendwo an etwas glauben. Mir ist es jetzt begegnet, unser Yannick, unser Zweitjüngster, hat jetzt gewechselt und die Lehrer haben zu ihm gesagt, er soll doch bitte an ein Gymnasium oder an eine Kanti, wie man es hier in der Schweiz sagen würde, gehen. Er würde das von seinem IQ schaffen. Und wir hatten da ein bisschen Zweifel, wie das werden würde. Und er hat sich dafür entschieden, in den Religionsunterricht zu gehen. Das ist so in Deutschland, dass man da in den Rallye-Unterricht gehen muss. Oder kann man Ethik nehmen, aber man kann nicht, oder katholische Religion nehmen, aber man kann nicht einfach das ausfallen lassen. Und so haben wir ihn also in evangelische Religion geschickt. Und da kam er so nach zweimal und hat gesagt, ich fühle mich da echt nicht wohl. Da haben wir ihn gefragt, ja, was ist da? Er konnte es nicht beschreiben. Dann war ich vor kurzem beim Elternabend mit meinen Krücken, also meinen Kumpels. Und dann hat der Rallye-Lehrer mal erklärt, was er in Religion macht. Und das war für mich so, na, wie will ich sagen, das war für mich nicht mal Religion. Das ist für mich eine völlig andere Religion, was der macht. Der macht so diesen Einstieg in Buddhismus, Hinduismus mit diesen ganzen Figuren, Ruhezeiten und dass man sich da nochmal auf sein inneres Ich besinnt und alles. Was hat es mit Jesus zu tun? Habe ich mich ernsthaft gefragt, was hat es damit zu tun, dass man Kindern doch eine Chance geben könnte als Religionslehrer, dass man ihnen Jesus verkündigt. Er macht nicht mehr, wie dass er irgendwelche Ruheübungen mit ihnen macht. Ich sag's mal so neutral. Um Jesus näher zu kommen, geht's nicht ohne das, dass wir an seine Liebe, an sein Herz, dass wir uns von ihm zeigen lassen, wie unsere Liebe, wie unser Herz gestrickt ist. Unsere Liebe ist, wenn wir nicht bei Jesus sind, äußerst egoistisch. Unser Herz ist, wenn wir nicht bei Jesus sind, gefüllt mit aller Verletzlichkeit, mit allem Hass, mit allem Streit, der gegenüber Menschen vor 10, 20 oder 2 Jahren oder 2 Monaten sich angesammelt hat. Und das kann uns nur einer entnehmen und das ist Jesus. Und deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen. Seine Brüder wollen einfach nur einem Ritus nachgehen, einem guten Ritus, den Gott eingesetzt hat und den Menschen einfach zu einer Folklore haben umwandeln lassen. Der Tempel ist zu einer Markthalle geworden. Das Nahesein Gottes ist bestimmt worden, wer darf in welche Halle gehen, wer darf wie, wo Gott mit welchen Sätzen anbeten. Und Jesus ist gekommen, und um dir und um mir ganz nahe zu kommen. Um eine Beziehung mit dir und mit mir aufzubauen. Und da, wo Gott dich in Krankheit und mich, wo uns Gott in Krankheit, wo Gott uns in Ruhezeiten versetzt, wo Gott uns die Chance gibt, an diesem 7. Tag, wie ich es in der Begrüßung so habe einfließen lassen, wo uns das noch gibt, wo uns also dieses gibt, dann ist es nicht ein Tag, wo wir unruhig auf unserem Popochen rumrutschen sollen und schon mal heimlich gucken sollen, was können wir denn am Montag machen, sondern wo wir uns auf ihn ausrichten. Und das wünsche ich uns, dass wir die Zeiten, wo uns Gott an gewissen Orten einfach hingeschickt hat, wo wir da gerade leben, dass wir die Zeiten als Chance nützen, Jesus näher zu kommen. Seine Brüder wollten einem Ritus nachgehen. Und das hoffe ich, dass uns das nicht so geht, dass wir nur einem Ritus nachfolgen, sondern dass wir mit Jesus eine persönliche Beziehung leben wollen, dass wir ihm unser Herz geben wollen, dass wir ihm die Chance geben, dass er uns nahe sein darf, dass er uns vergeben darf, dass er uns neu machen darf. Dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen. Und wenn euch also jemand überreden will, irgendeinem Ritus nachzufolgen, dann möchte ich dir Mut machen, such die Nähe Gottes. Leb nicht den Ritus, sondern such die Nähe Gottes. Lass ihn an dein Herz, lass ihn in dein Herz und nimm dir Zeit für ihn. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass uns unser Staat immer noch die Chance gibt, dass wir Tage haben, wo wir frei haben, weil es ein Tag ist, den du gefüllt hast. Danke dafür, dass wir diesen Tag für dich benutzen dürfen, in aller Freiheit, in aller Fröhlichkeit, in aller Schönheit. Danke für diesen Sonntag heute. Danke für diesen wunderbaren Lobpreis, den wir heute hatten, wo wir dir nahe gekommen sind. Danke für jeden Musiker, den wir haben. Danke für diese Zeit mit dir. Amen.